Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der vor einem guten Jahr schon mal bei uns zu Gast war, Kai-Michael B., Mediziner, Internist, Pneumologe, Gründer des Instituts für Atmungsforschung in Wiesbaden. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen,
herzlich willkommen. Herr B., wie viel Prozent Ihrer aktuellen Arbeitszeit geht momentan auf Corona drauf?
Ja, das ist sehr gespalten, weil die Arbeit in meinem Institut, wo wir ja sehr viel Therapieforschung machen, Therapieentwicklung, die ist natürlich sehr negativ davon betroffen. Das heißt, da ist momentan große Pause.
Passiert nichts.
Viele Projekte sind unterbrochen, abgebrochen oder verschoben. Und es ist auch so, dass natürlich viele Patienten, die Atemwegserkrankungen haben, momentan ängstlich sind und verunsichert sind, nicht so gern das Haus verlassen. Auf der anderen Seite natürlich so, dass man momentan als Lungenfacharzt sehr viele Anfragen bekommt und sehr gefragt ist hinsichtlich der Expertise, was denn die Auswirkungen von Corona, gesundheitliche Auswirkungen auf die Lunge sind. Also es ist gespalten.
Dazu kommt, dass jeden Tag neue Schlagzeilen, meistens negativer Art, kommen. Mhm. Die letzte negative Schlagzeile von gestern, an die ich mich erinnere, war diese Meldung aus Amerika, dass Kinder an einem diffusen Schocksyndrom, hervorgerufen durch Corona, verstorben sind. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich habe mit dem Erkrankungsbild selber keine Erfahrung, bin jetzt auch kein Kinderarzt, aber es gibt eben die Berichte zum einen aus England und eben auch zunehmend aus USA, wo man sehr seltsame, schwerwiegende Verläufe hat von Kindern mit Erkrankungen, die eigentlich so einem sehr seltenen Syndrom ähneln, diesem Kawasaki-Syndrom, sehr selten ist, bei dem man nicht weiß, woher es kommt, bei dem es aber auch seit längerem die Spekulation gibt, ob das vielleicht durch andere Viren ausgelöst wird. Und das scheint einen Zusammenhang zu geben. Das ist relativ alarmierend. Mhm. Das passt ins Bild, weil wir gesehen haben, dass das Coronavirus offensichtlich auch Blutgefäße angreifen kann.
Und das Hirn angreifen kann und die Milz angreifen kann, andere Organe. Ja. Mit anderen Worten, das eigentliche Gefährliche ist die hohe Unberechenbarkeit dieses Virus.
Richtig, ja. Das ist in der Tat das, was uns große Probleme macht. Wir können diesen Burschen nicht so richtig in eine Schublade stecken. Denn immer wenn man glaubt, sich entschieden zu haben, ist er jetzt sehr gefährlich oder ist er weniger gefährlich, dann überrascht uns das Virus mit neuen Erkenntnissen. Und wir sehen einfach mit dem Coronavirus Verläufe, Krankheitsverläufe, die wir so bislang auch mit anderen Viruserkrankungen, beispielsweise mit der Influenza, nicht sehen.
Und das vermutlich macht auch die Entwicklung eines Medikaments und eines Impfstoffs auch so kompliziert?
Ja, vor allem die Therapie, also die Medikamentenentwicklung, ist sehr kompliziert, weil es eben nicht den Corona-Kranken gibt. Also es ist nicht damit getan zu sagen, wir entwickeln ein Medikament gegen das Virus. Das Virus kann sich nicht fortpflanzen und damit ist die Sache erledigt. Sondern wir sehen beispielsweise in der Endphase der Erkrankung, die an der Erkrankung sterben, dass das Virus häufig gar keine Rolle mehr spielt. Sondern es ist eine Entzündungsreaktion, die in Gang gesetzt ist. Das heißt, da können Sie am Ende der Erkrankung so viel Virusmedikament reinkippen, wie Sie wollen, salopp gesagt. Das macht das Problem nicht besser. Also wir haben ganz verschiedene Ansatzpunkte. Und wir sehen auch, wenn wir uns anschauen, analysieren, woran sterben Menschen mit Corona, dass das ganz unterschiedliche Ursachen hat. Und dementsprechend schwierig macht ist auch zu sagen, wir haben den Wirkstoff gegen Corona, sondern es ist wahrscheinlich so, dass unterschiedliche Verläufe unterschiedliche Behandlungen bedürfen.
Inzwischen gibt es in Deutschland, was Corona angeht, doch bestimmte und durchaus auffällige Lockerungsmaßnahmen. Wie finden Sie die?
Ja, ich habe natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Als Privatperson, als jemand, der quasi von diesen Restriktionen ja auch beruflich betroffen ist.
Als Bürger?
Als Bürger sozusagen sehe ich das natürlich sehr positiv. Klar, man möchte wieder eine gewisse Normalität erreichen. Aber natürlich der Arzt und Wissenschaftler in mir, der ist natürlich sehr vorsichtig. Und ich habe natürlich den Wunsch und die Hoffnung, dass es gelingt, die Fallzahlen gering zu halten und dass es jetzt eben nicht aufgrund der Lockerung zu einer erneuten Aufflammen der Infektion kommt. Und
wobei ich vermute, diesen Zwiespalt, den Sie gerade beschrieben haben, den haben sehr viele Menschen.
Den hat also wahrscheinlich momentan jeder, richtig. Aber das müssen wir aushalten, leben. Wir werden einfach in den nächsten Tagen sehen, wie die Fallzahlen sich entwickeln. Okay. Und dann muss man eben jeden Tag neu überlegen und neu entscheiden.
Ich persönlich setze ja offen gestanden heimliche Hoffnungen auf dieses schwedische Modell, dass man es mit dem Appell an Verantwortungsbewusstsein und Eigenverantwortlichkeit hinkriegt und dann, wenn man feststellt, es funktioniert nicht, dann durchaus auch entsprechende Regeln erlässt. Wie sehen Sie das?
Ja, also ohne die Mitarbeit aller geht es nicht. Ne? Und ich glaube, wir müssen da auch an die Selbstverantwortung appellieren. Jeder muss im Grunde genommen jetzt seinen Teil dazu beitragen, zu versuchen, die Infektion eben niedrig zu halten. Und wie viel man da nachhelfen muss, mit wie viel Zwang, das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wie kooperativ und verständnisvoll und rücksichtsvoll sind die Menschen. Von daher, wir gucken alle interessiert nach Schweden. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das Experiment dort gut gelingt. Die Fallzahlen, beziehungsweise insbesondere die Todeszahlen, die sind sehr hoch, gerade auch im internationalen Vergleich. Und Schweden ist natürlich in vieler Hinsicht nicht mit Deutschland zu vergleichen. Es ist ja schon da, dass es da quasi nur knapp 10 Millionen Menschen gibt, dass es ein riesiges Land ist, was geografisch ja relativ abgeschieden ist. Ja. Und von daher ist das auch nicht so einfach zu übertragen.
Wobei, wenn Sie das sagen, in Deutschland ist es ja auch kompliziert, weil dann haben Sie Ballungsräume, wie jetzt hier beispielsweise diesen mittleren Neckarraum oder die Gegend, aus der Sie kommen, Frankfurt, Offenbach, Mainz. Und dann haben Sie Gegenden wie Mecklenburg-Vorpommern, wo ja sich die Leute eher nicht so oft treffen.
Da sehe ich aber dann wieder eine Stärke dessen, was momentan vielfältig Gegenstand der Kritik ist, also der Föderalismus, dass also sehr viele Stimmen gibt. Ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann, weil man eben in Deutschland, genau wie Sie sagen, sehr große regionale Unterschiede hat. Und deswegen erlaubt der Föderalismus natürlich auch, das auch regional teilweise zu entscheiden. Und Sie haben völlig recht, warum soll man in Gegenden, wo es quasi keine Fälle gibt, die gleichen Restriktionen auferlegen wie eben in Hotspots, wo man eine ganz andere Probleme hat.
Ja. Das heißt, diese Entscheidung, die Politik jetzt ganz offensichtlich getroffen hat, wenn wieder irgendwo was ausbricht, nicht mehr komplett alles runterzufahren, sondern vor Ort zu gucken, welche Maßnahmen da angesagt sind, das ist der richtige Weg.
Das ist der richtige Weg. Nicht? Wie gesagt, das heißt es schon seit Wochen, wir müssen jetzt testen, testen, testen und wir müssen unsere Zahlen beisammen kriegen und dann sehen wir eben auch sehr früh teilweise, hoffentlich, wenn es irgendwo wieder aufflackert.
Würden Sie kurz zum Schluss dieses Durchgangs gefragt, einen Antikörpertest mit dem, was inzwischen auf dem Markt ist, machen lassen oder würden Sie noch zuwarten?
Also ich würde warten, bis wir wirklich einen verlässlichen Flächendeckend haben. Wie wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen gehört, dass es da wahrscheinlich den Roche-Test demnächst gibt. Da setze ich große Hoffnung rein und ich glaube, das wird uns sicherlich weiterhelfen in der Frage.
Es gibt Kollegen von Ihnen, die sagen, sie hätten noch nie so schlimme Bilder von Lungen gesehen wie jetzt im Zusammenhang mit Corona. Sie auch?
Ja, es ist dramatisch, die schweren Verläufe. Die Bilder, die man sieht, wenn man quasi CT-Aufnahmen von der Lunge sich anschaut, da fragt man sich manchmal, womit die Leute überhaupt noch atmen. Mhm. Und erstaunlicherweise sind das teilweise Patienten, die noch quasi relativ gut beieinander sind, wenig Luftnot haben. Mhm. Und das ist auch ein alarmierendes Phänomen gewesen, dass man gar nicht so anhand der Beschwerden voraussagen konnte, wie schwer jemand betroffen ist. Also da gab es sehr viele negative Überraschungen. Menschen, die kaum symptomatisch waren, die plötzlich dann im CT sehr schwere Veränderungen hatten.
Medizinische Erklärung dafür?
Ja, also die Lungenentzündung vom Corona, die führt zu bestimmten Veränderungen in der Lunge, die zunächst mal nicht starke Luftnot auslösen, um es mal vereinfacht zu sagen. Man kann quasi das, was das Coronavirus macht, noch relativ einfach kompensieren durch mehr Atmung. Das heißt, wenn Sie eigentlich gesund sind und sonst nichts an der Lunge haben, dann haben Sie eine höhere Atemfrequenz, kompensieren das dann dadurch und fühlen erstmal keine Luftnot. Erst wenn dann das Gewebe sich versteift und Sie mehr arbeiten müssen, dann merken Sie mit einem Mal Luftnot. Das passiert aber offensichtlich nicht bei allen Patienten und wenn, dann relativ spät.
Aber wenn sowas schon bei eigentlich gesunden und sportlichen und fitten Menschen passiert, wie gefährdet sind dann erst Asthmatiker beispielsweise oder COPD-Leute?
Ja. Also wir wissen, dass chronische Lungenerkrankungen, vor allem die COPD, häufiger mit schweren Verläufen einhergehen. Was unklar ist, ist, ob das generell ein Risiko ist, sich eher zu infizieren und eher krank zu werden. Dafür ist momentan aber die Datenlage noch nicht ausreichend genug. Aber wenn Sie eine Lungenerkrankung haben, ist natürlich grundsätzlich, das sagt schon die Logik im Grunde genommen, das wissen wir auch von allen anderen Lungeninfektionen, chronische Lungenerkrankungen sind immer ein Risikofaktor, ob das eine normale Lungenentzündung ist. Und ich gehe davon aus, dass das auch bei Covid-19 so ist.
Aber bei Asthmatikern weiß man jetzt nicht, sind die besonders gefährdet, Corona zu kriegen, oder wenn sie Corona kriegen, nimmt das dann einen besonders schweren Verlauf?
Das können wir noch nicht beantworten. Also es scheint aber nicht so zu sein, dass Asthmatiker überproportional betroffen sind. Mhm. Deswegen ja auch die Maßgabe, die Asthmatiker sollen ihre Behandlung fortführen und auch sich möglichst mit Arztbesuchen zurückhalten, wenn es nicht sein muss. Wenn sie erkranken, sie dann schwerer erkranken, da gibt es Hinweise, zumindest bei der COPD, dass das der Fall ist. Ob das beim Asthma auch der Fall ist, ist noch unklar.
Gibt es denn eigentlich sozusagen eindeutige Indizien dafür, dass bei bestimmten schweren Verläufen Lungenschäden zurückbleiben, irreparable Schäden zurückbleiben?
Ja, gerade die Patienten, die natürlich ein Lungenversagen haben und dann maschinell beatmet werden müssen, also an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Bei denen wie bei jeder anderen Beatmung gibt es sehr lange nachhaltende Schäden an der Lunge. Die können sich wieder zurückbilden. Das hängt davon ab, wie lange jemand an so eine Beatmungsmaschine angeschlossen war und auch wie ausgedehnt die Lungenentzündung gewesen ist. Das heißt, es kann sich wieder zurückbilden. Wir wissen aber von der ersten SARS-Epidemie von 2002, 2003, also dieses SARS-1-Virus, was ja auch sehr stark die Lunge befallen hat, dass die Patienten teilweise jahrelang noch Einschränkungen hatten. Das Gute ist, die Einschränkungen, die schreiten nicht fort, aber sie bleiben im Grunde genommen.
Der Arzt und Pneumologe Kai-Michael B., unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, der in Vor-Corona-Zeiten mal ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Die atemberaubende Welt der Lunge, korrekt?
Das ist richtig, ja.
So, hat sich gut verkauft, wie Sie mir gerade erzählt haben, als die Musik
lief. Ja, ich war zufrieden.
Ja, weil Lunge ja etwas ist, was immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob negativ besetzt der richtige Ausdruck ist, aber wo man irgendwie instinktiv ein bisschen vorsichtig ist. Ne?
Ja, das war auch ein bisschen der Sinn des Buches. Ich wollte einfach den Leuten beibringen, dass das ein Organ ist, was genauso geliebt und beachtet zu werden verdient, wie eben das Herz oder das Gehirn. Aber Sie haben völlig recht. Lunge ist ein sehr dunkles Wort. Ne? Das klingt schon so ein bisschen seltsam. Und viele assoziieren mit Lunge eben automatisch dann sofort mehr Rauchen und Lungenkrebs und solche Sachen. Und dann hat man so ein bisschen Berührungsängste mit dem Thema Lunge.
Und dann gibt's auch noch dieses schlechte Gewissen, dass einer, der viele Jahre geraucht hat, irgendwann sagt, ach, macht es auch keinen Sinn mehr aufzuhören. Wobei, glaube ich, wenn man sich die medizinische Forschung anguckt, es macht zu jedem Zeitpunkt Sinn, mit dem Rauchen aufzuhören, korrekt?
Ja, es gibt eigentlich keinen Grenzwert dafür. Sie können zu jeder Zeit im Leben aufhören und Sie werden irgendeinen positiven medizinischen Effekt davon haben.
Mhm. Auch jetzt in Corona-Zeiten kann es durchaus von Vorteil sein, nicht mehr zu rauchen?
Wir gehen davon aus, dass Rauchen auch ein Risikofaktor ist, weil einfach Rauchen beispielsweise den Reinigungsapparat der Lunge und der Bronchien schädigt. Mhm. Und diesen Reinigungsapparat, den brauchen wir. Das ist uns quasi unsere erste Linie der Abwehr gegenüber Bakterien und Viren. Und wenn sie das schädigen, dann haben sie einen schlechteren Start und sind auch höher gefährdet.
Das heißt, vereinfacht gesagt, Viren haben, wenn sie denn in der Lunge angekommen sind, leichteres Spiel bei einem Raucher.
Ja, das ist scheint so zu sein. Also generell sind Raucher anfälliger für Lungenentzündungen, auch für Bronchitis. Und das scheint auch bei Covid-19 so zu sein. Wenngleich man sagen muss, dass in vielen der Veröffentlichungen bislang erstaunlich wenig Raucher unter den Todesfällen sind. Das liegt aber zum Teil daran, dass die Patienten sehr alt sind und bei den hohen Altersgruppen natürlich der Anteil der Raucher sehr niedrig ist.
Dann habe ich eine Studie vor ein paar Wochen gesehen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Danach hieß es, Rauchen könne vor Corona deshalb schützen, weil Coronaviren bei einem Raucher schlechter andocken können.
Ja, das war eine Theorie, das war sicherlich auch ein bisschen unglücklich, wie das in den Medien rübergekommen ist. Es gibt eigentlich Grundlagenarbeiten, die das Gegenteil zeigen. Nämlich gerade dieses Andockmolekül, dieses ACE2, das hat man vielleicht auch schon mal gelesen. Also das ist das Eintrittsmolekül. Das wird durch Rauchen eher hochreguliert. Also sie haben mehr davon und deswegen haben es Viren leichter bei einem Raucher, in die Zellen reinzukommen. Also ich würde davon Abstand nehmen zu glauben, dass man mit Rauchen Covid-19 vorbeugen könnte. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall.
Und um das nochmal unterm Strich hinzuschreiben, unabhängig von Corona, aufhören mit dem Rauchen macht immer und zu jeder Zeit Sinn.
Absolut. Nicht? Also die Lunge ist ein schönes Organ, ein wichtiges Organ, und das sollte man pfleglich mit umgehen. Deswegen zu jeder Zeit ist es sinnvoll, mit dem Rauchen aufzuhören.
Wir haben uns jetzt zwischenzeitlich an die täglichen Wasserstandsmeldungen des Robert-Koch-Instituts gewöhnt, mit all den Infizierten und Neuinfizierten und Todesfällen. Jetzt gibt es diese Wasserstandsmeldungen nicht mehr. Vermissen Sie sie?
Ja, es gibt ja auch zusätzlich noch andere Quellen als das Robert-Koch-Institut. Ich denke, dass es vielleicht in der jetzigen Phase nicht ganz glücklich ist, wo ja dann doch es wichtig ist, wie sich die Fallzahlen entwickeln momentan. Ob man jetzt darauf verzichtet, diese täglichen Wasserstandsmeldungen abzugeben, das vermag ich noch nicht zu beurteilen. Mhm. Ich finde es nicht ganz glücklich. Ich hätte mir gesagt, dass es doch vielleicht jetzt momentan gerade sinnvoll ist, diesen Nachrichtenfluss aufrechtzuerhalten.
Es gibt Leute, die am Robert-Koch-Institut verstärkt Kritik geübt haben, deshalb, weil die ein bisschen zu oft aus deren Sicht ihre Meinung und ihre Einschätzung verändert haben. Hm. Ein korrekter Befund?
Ja, natürlich gibt es im Verlauf von so einer Krise immer wieder neue Perspektiven und neue Daten. Und man kann sicherlich sagen, das ist von der Kommunikation manchmal etwas unglücklich gewesen. Ich glaube, was man in so einer Krise immer lernt, ist, wie wichtig Kommunikation ist und eine relativ klare Kommunikation. Mhm. Und da hat es natürlich Fehler gegeben, das muss man ehrlicherweise sagen. Da muss man andererweise auch sagen, dem Robert-Koch-Institut zugestehen, das ist eine Behörde, die normalerweise, naja, so Kleinigkeiten macht, wie ein paar Tuberkulosefälle nachverfolgen oder sich um Norovirus-Durchfall zu kümmern, und mit einem Mal stehen die im Rampenlicht. Das ist auch nicht einfach.
Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es schon schwierig, wenn man sagt, also Mundschutz und Masken könnt ihr alles weglassen. Das sind Virenschleudern und bringen nichts. Und dann Wochen später wird das eingeführt.
Ja. Ja, das ist sicherlich etwas, worüber ich mich auch gewundert habe. Das ist natürlich der Maskenknappheit geschuldet, aber das hätte man auch einfach so kommunizieren können, statt eben sich da zu winden und zu sagen, wir wissen nicht, was das bringt, und dann ein paar Wochen später zu sagen, jetzt haben wir eine Maskenpflicht. Das kommt sehr unglücklich rüber.
Dann wurde ja auch die Bemessungsgrundlage verändert. Mhm. Erst hatten wir diese Verdopplungsrate bei Infektionen. Jetzt ist es der sogenannte R-Faktor, der ja im Übrigen kein gemessener, sondern ein geschätzter,
Wert ist. Ja. Ja, auch das ist natürlich unglücklich. Es ist natürlich bestimmten Entwicklungen in der Pandemie geschuldet, dass man auch zu verschiedenen Phasen mit bestimmten Werten operiert. Aber natürlich kommt das in der Öffentlichkeit dann teilweise so an, als wüssten die betroffenen Personen eigentlich selber nicht so richtig, was sie wissen. Mhm. Das ist immer eine sehr schlechte Außendarstellung.
Und es bietet, verzeihen Sie, die Grundlage dafür, dass Verschwörungstheorien entstehen, Gestalt, dass ja alle, die Politiker und die Wissenschaftler und die Journalisten sowieso unter einer Decke stehen.
Ja, deswegen, ich sage, es ist ganz wichtig, dass man kommuniziert und wirklich sagt, was will man jetzt eigentlich in den nächsten Wochen sehen? Die absoluten Fallzahlen, also die absoluten Neuerkrankungen, oder ist es der R-Faktor? Der R-Faktor ist ja nun auch ein Faktor, ist nur ein Faktor, der natürlich auch unterschiedlich zu bewerten ist, oder abgekoppelt ist von der absoluten Zahl der Neuerkrankungen. Die sind das, was unser Gesundheitssystem herausfordern.
Dazu kommt ja, dass dieser Faktor, mit dem man eigentlich die Zahlen multiplizieren müsste, also diese sogenannte Dunkelziffer, ja nirgendwo wirklich eingerechnet ist, oder?
Das wissen wir eben auch noch nicht. Wir haben außer den Heinsberg-Studie bislang keine Informationen über die Dunkelziffer. Und Heinsberg ist, wie ja auch letztlich die Autoren selber sagen, wenig repräsentativ für ganz Deutschland. Und von da haben wir da sehr starken Nachholbedarf an Daten. Und
auch die gehen von dem Faktor 10 bis 15 aus.
Im günstigsten Fall. Mhm. Aber es kann eben auch nur der Faktor 4 oder 5 sein. Ich würde einfach mit diesem Faktor nicht rechnen. Also wenn Sie Optimist sind, können Sie hoffen, dass es so ist. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Mhm. Also man muss eben eher mit dem Worst Case rechnen oder vorbereitet sein, als mit dem Best Case.
Wir haben etliche Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern, die auch auf eine zum Teil sehr dramatische Art und Weise schildern, wie Freunde, wie Angehörige Corona-technisch eine Krankengeschichte plötzlich entwickeln, die dann auch nicht gut ausgeht. Verbunden damit auch die Frage, wir halten uns relativ viel zugute auf unsere Intensivstationen, auf unsere Intensivbetten, auch auf diese Beatmungsmöglichkeiten. Mhm. Wie gut sind die denn in der Praxis und wie zuverlässig kann man damit denn Leben retten?
Also man muss natürlich schon verstehen, dass eine Beatmung letztlich, wie wir so schön sagen, Ultima Ratio ist. Also da ist dann jemand quasi lebensbedrohlich erkrankt und deswegen muss er maschinell beatmet werden. Insofern darf man sich bei der Beatmung natürlich auch nicht der Illusion hingeben, dass das eine Therapie ist, die das Problem löst. Bei manchen Patienten überbrücken wir damit die Zeit, bis eben eine Heilung eintritt oder eine Besserung der Situation eintritt und diese Patienten überleben. Trotz allem müssen wir auch ehrlicherweise sagen, die Sterblichkeit, wenn ein Patient erst einmal maschinell beatmet werden muss, die ist sehr hoch.
Wie hoch?
Die ist über 50%. In einigen Fallserien aus China, in den USA, ist die Sterblichkeit bis zu 90%. Das heißt, wenn sie erstmal beatmet werden, stehen ihre Chancen grundsätzlich relativ schlecht, weil sie dann einfach schwer krank sind.
Es ist mit anderen Worten eine sehr relative und vermeintliche Sicherheit zu glauben, mit künstlicher Beatmung kommt man gut durch.
Es ist eine vermeintliche Sicherheit. Natürlich brauchen wir genügend Plätze, damit wir niemanden, der in eine solche Situation kommt, das verneinen müssen oder verweigern müssen, weil wir keine Kapazitäten mehr haben. Trotzdem ist es eine Illusion zu glauben, dass wenn man dann beatmet ist, dass das Problem sich dann von selber erledigt. Im Gegenteil, häufig fangen die Probleme dann erst an.
Was die ganze Geschichte auch nicht vereinfacht, ist der Umstand, dass es Studien gibt aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sich zum Teil diametral widersprechen. Mhm. Also Beispiel belgische Studie vor ein paar Wochen. 80% derer, die Corona kriegen, verlieren vorübergehend Geschmacks- und Geruchsempfinden. Mhm. Deutsche Studie 2 Wochen später. Exakt das gegenteilige Ergebnis. Erklärung?
Ja, es sind sehr häufig kleine Studien. Die sind dann häufig manchmal auch methodisch etwas fragwürdig. Momentan wird eben auch, das muss man kritisch sehen, es wird sehr viel publiziert. Solange es irgendwas mit Covid-19 zu tun hat, liegt die Hürde bei den Fachjournalen momentan sehr niedrig. Und wenn Sie kleine Fallserien haben, dann kann es eben sein, dass wenige Patienten, die bestimmte Phänomene aufweisen, dann große Unterschiede in den Prozentzahlen machen. Ne? Mhm. Denken Sie an die Heinsberg-Studie mit den Todesfällen. Das sind einige wenige. Aufgrund dieser Zahlen aber wird hochgerechnet, weil Sie können sich mal ausrechnen, wenn ein Patient darunter vielleicht gar nicht an Covid-19 gestorben ist, sondern nur positiv getestet war, dann macht das hochgerechnet riesen Unterschiede.
Dann gibt es den Gottvater der Virologen, Herrn Drosten, der vor plus minus 2 Wochen erst gesagt hat, Studie A kommt zu dem Ergebnis, bei Kindern hat man sehr viel weniger Virusmengen im Rachen gefunden, also Folge weniger infektiös. Ein Tag später, gegenteilige Studie, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene. Und was ist es jetzt?
Ja, das ist Wissenschaft. Müssen wir eben, deswegen müssen wir in der Wissenschaft immer replizieren.
Was heißt das übersetzt?
Also wir müssen auf Deutsch Studien machen zum gleichen Thema und nicht sagen, weil das schon mal jemand untersucht hat, ist es jetzt so. Das ist nicht, wie Wissenschaft funktioniert, sondern wir sagen, wir haben einen Hinweis und deswegen müssen wir das nochmal versuchen, wieder zu zeigen in einem Experiment, um das wirklich dauerhaft zu bestätigen. Und am Anfang ist es nichts Ungewöhnliches. Es gibt Unterschiede in der Methodik, im Kollektiv etc. Also wir haben ständig solche Widersprüche und wir müssen mehr Studien machen, damit sich diese Widersprüche irgendwann auflösen.
Wobei man zur Ehrenrettung des Herrn Drosten sagen muss, der sagt immer Stand jetzt und fasst eine Studie zusammen und sagt auch, ich muss mich als Wissenschaftler, wenn neue Erkenntnisse kommen, dann auch korrigieren gegenüber dem, was ich vorher gesagt habe. Ja.
Da wäre er sonst der Erste, der sich noch nie in seinem Leben geirrt hat. Also ich habe auch schon in manchen Sachen furchtbar falsch gelegen, aber damit muss man leben. Das ist nichts Schlimmes und das ist einfach Erkenntnisgewinn.
Die Lunge, Ihr Spezialorgan, weiß man da eigentlich zwischenzeitlich wissenschaftlich und medizinisch gesehen alles drüber oder gibt es da noch blinde Flecken?
Oh, blinde Flecken gibt es immer. Aber natürlich ist das Wissen über die Funktionsweise der Lunge in den letzten Jahren dramatisch angewachsen.
Weil auch das medizinische und wissenschaftliche Interesse daran zugenommen hat?
Weil es mehr wird und weil man natürlich ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschaut. Früher hat man das quasi als reines Atmungsorgan betrachtet und gesagt, naja, das ist im Grunde genommen wie so ein Blasebalg, da geht was rein und wieder raus. Und man hat dabei ein bisschen vergessen, dass die Lunge auch zum Beispiel Stoffwechselfunktionen ausführt, dass die Lunge an der Blutdruckregulierung beteiligt ist und so weiter und so fort. Also all diese ganzen sehr komplexen biologischen Vorgänge, die versteht man seit vielen Jahren viel besser. Und es kommt eigentlich jeden Tag irgendwas Neues, wo man sich wundert und staunt, was die Lunge alles noch kann.
Worüber haben Sie zuletzt gestaunt, was die Lunge angeht?
Also sehr spannend sind die Forschungen zu den Nerven, die in die Lunge reingehen. Die Lunge ist ja so allgemein als gefühlloses Organ verschrien, ist aber komischerweise sehr gut mit Nerven versorgt. Und wir haben überhaupt gar keine Idee, was diese Nerven alle machen und was sie alles messen da drin. Aber sie geben irgendeine Rückmeldung. Und wir verstehen jetzt, dass es in der Lunge sehr, sehr viele Messfühler gibt, die alles Mögliche messen. Luft, Feuchtigkeit, physikalische Phänomene. Und die ständig irgendwas zurückmelden ans Gehirn.
Das spricht ja für ein sehr intelligentes System.
Ja, es ist ein sehr intelligentes System. Ein Großteil der Fasern, die im Gehirn enden, also die sensiblen Fasern, empfindliche Fasern, kommen aus der Lunge.
Ja.
Und da haben wir uns immer gefragt, was soll das eigentlich? Denn wir tasten ja nichts damit. Und wir verstehen jetzt immer mehr, dass diese Fühler offensichtlich wichtige Informationen ans Gehirn übermitteln und offensichtlich auch eine biologische Rolle spielen.
Wir wollten darüber reden, was gut ist für die Lunge. Ganz banal gesagt, erstmal frische Luft.
Frische Luft, ja, natürlich das oberste Gebot ist nicht rauchen. Das ist das Schlechteste, was man seiner Lunge antun kann, ganz klar. Und gute Luft ist wichtig, dann eben auch mal wirklich in die Natur gehen, da abseits der großen Straßen, wenn es möglich ist, oder in den Park gehen. Auch da ist die Luftqualität in der Regel ja besser als jetzt an der Hauptstraße.
Bewegung?
Bewegung auf jeden Fall. Wir wissen beispielsweise, dass schon moderate Bewegung die Lunge durchlüften kann, besser durchlüften. Und wenn die Lunge besser durchlüften, dann funktionieren die Reinigungsmechanismen der Lunge besser. Und das ist beispielsweise jetzt auch aktuell in der Infektabwehr ganz wichtig.
Sport?
Sport, ja. Sport in Maßen. Leistungssport ist, wie wir wissen, nicht gesundheitsförderlich, aber das betrifft die meisten Menschen von uns nicht. Also für, sagen wir mal, 95% der Bevölkerung gilt, Sport ist auf jeden Fall sinnvoll. Man darf es nur nicht übertreiben damit, dann wird es gesundheitsgefährdend eher.
Dann beschreiben Sie in Ihrem Buch die atemberaubende Welt der Lunge. Etwas, was ich vorher nie auf dem Zettel hatte, dass gute und richtige Ernährung auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Warum?
Ja, das wird häufig vergessen. Die Lunge, denkt man, ist ein Organ, ne, wie so ein Blasebalg, die braucht eigentlich gar nicht groß was. Wir vergessen dabei, dass die Lunge ja unsere größte innere Oberfläche ist und dass die Lunge ununterbrochen konfrontiert ist mit der häufig ja feindlichen Umwelt. Und die Lunge braucht dafür ein sehr komplexes Abwehrsystem, um all das, was in der Luft schwebt, irgendwie neutralisieren zu können. Ja, das ist alles, kann alles Mögliche sein. Und dafür braucht die Lunge auch Nährstoffe, damit sie diese Abwehrsysteme aufrechterhält. Also ist eine gute Ernährung ganz wichtig für die Lunge. Und wir wissen, dass eben auch Fehlernährungen beispielsweise dazu führen, dass die Lungenfunktion schlechter wird oder die Reinigungsmechanismen der Lunge nicht gut funktionieren.
Und gute Ernährung heißt vermutlich frische Sachen,
es sind
Gemüse,
immer die üblichen
Salat,
Verdächtigen.
Vitamine.
Ja, es sind immer die üblichen Verdächtigen. Es ist Gemüse, es ist Obst. Es ist einfach die ausgewogene, gesunde Ernährung. Ja.
Wir leben in aufgeregten Zeiten. Haben Sie schon mal einen Shitstorm abgekriegt?
Ja, jetzt vielleicht nicht im großen Stile, aber natürlich, wenn man sich äußert, und ich bin in den letzten Wochen häufiger mal auch gefragt worden, zumindest im begrenzten öffentlichen Raum, da gibt es dann auch schon mal den einen oder anderen Kommentar, der dann manchmal auch nicht ganz höflich formuliert ist.
Ja. Also es scheint relativ viel negative Emotionen auch in dieser Gesellschaft zu geben. Oder wie sehen Sie es?
Ja, es ist zu einem gewissen Teil ja auch verständlich. Also es ist natürlich eine Krisenzeit. Es ist eine große Unsicherheit da und das verunsichert eben viele Leute. Und da möchten viele auch mit ihrer Frustration irgendwo hin. Es ist nun mal eine Situation, die nicht einfach ist für sehr viele. Und je nachdem, wie man damit umgeht, irgendwo muss der Frust hin. Und das entlädt sich dann manchmal eben an bestimmten Personen oder Standpunkten, Entscheidungen. Und das ist dann auch irgendwie, klar, in der Form nicht akzeptabel, aber vielleicht in den Ursachen zumindest verständlich.
Auf der anderen Seite, oder sozusagen das Weiterführen, wenn man sich Reaktionen jetzt anguckt auf Palmer in Tübingen oder Kubicki, könnte man ja auch zum Ergebnis kommen, ein bisschen mehr Gelassenheit wäre nicht schlecht.
Ja, also ich rate grundsätzlich zur Gelassenheit. Und wie gesagt, man muss nicht immer jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ich glaube, das tut allen wirklich gut, wenn man auch nicht aus jeder Randbemerkung oder jedem Zwischensatz, was irgendwie im Interview gefallen ist, dann immer gleich eine Staatsaffäre macht. Das ist auch eine Energieverschwendung auch. Ja.
Und nicht jedem anderen böse Absichten unterstellt.
Nein, auch das gehört eigentlich zu einer gesunden Kommunikation, dass man zunächst mal annimmt, dass man das gleiche Ziel hat. Wir wollen alle aus dieser Krise wieder raus.
Wir wagen den schwierigen Blick in die Zukunft. Medikamente. Eingangs der Sendung haben wir kurz drüber gesprochen, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Sie sind sehr skeptisch, ob man mit den vorhandenen Virusmedikamenten weiterkommt oder gar ein neues Corona-Medikament entwickeln kann.
Ja, das ist sehr schwierig. Einfach, weil die Erkrankung auch so schwierig ist. Ja, es ist eben was völlig anderes, ob Sie jemanden haben, der nur ein bisschen Kratzen im Hals hat und einen leichten Husten und jemand, der auf der anderen Seite lebensbedrohlich erkrankt am Respirator ist. Und wir lernen eben, dass die Erkrankungen und die Mechanismen, die eine schwere und eine leichte Erkrankung voneinander unterscheiden, völlig andere sind. Das heißt, es gibt nicht die eine Behandlung für Corona. Es gibt viele mögliche Behandlungen und da ist die Gefahr, dass man sich verzettelt. Und dass man die falschen Patienten mit dem falschen behandelt. Und deswegen sehe ich momentan große Schwierigkeiten in der Entwicklung eines wirksamen Medikamentes.
Was ist mit dem Impfstoff, auf den die ganze Welt so hofft? Mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass es vor vielen Jahren mal hieß, demnächst haben wir einen Impfstoff gegen das AIDS-Virus. Dieser Impfstoff ist so auch nie gekommen.
Nein, auch da ist mir die Diskussion ist mir ein bisschen zu selbstverständlich. Also es geht ein bisschen so, als ob das nur eine Frage der Zeit wäre. Und da sagt einfach die Vergangenheit, das ist nicht so. Es gibt unendlich viele Erkrankungen, auch virale Erkrankungen, wo wir keine Impfstoffe haben. Kann man sagen, bei einigen haben wir es vielleicht nicht ernsthaft genug versucht. Ja, aber nehmen Sie das SARS von 2002, 2003 oder MERS, da gibt es keine Impfstoffe dafür. Es gibt keine Garantie, dass es einen wirksamen Impfstoff geben wird. Und von daher würde ich mich darauf nicht unbedingt verlassen.
Würden wir am Ende des Jahres nochmal miteinander Sendung machen? Wäre Corona immer noch das Gesprächsthema Nummer eins?
Ob es Nummer eins ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall, egal, auch wenn es in 3 Wochen verschwindet, dann werden wir trotzdem, was ja schön wäre, was ich nicht glaube, dann würden wir aber wahrscheinlich trotzdem im Dezember noch eine Sendung machen können und dann rückblicken sehen, was ist da eigentlich passiert.
Okay, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR1.